ARD Sounds.
BR24. Das Aktuelle am Morgen.
Vom Fluss auf die Straße. In 4 Bundesländern dürfen heute Lkw wichtige Waren transportieren, um die Lieferketten wieder in Gang zu bringen. Rekordverdächtige Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für weite Teile der Bundesrepublik vor großer Hitze. Einschnitte für Top-Manager. Wegen der hohen Verspätungsquote bei der Deutschen Bahn will der Bundesverkehrsminister Bonuszahlungen kürzen. Ich bin Tanja Sluka und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagmorgen. Freie Fahrt für viele Lkw auch am Sonntag. Das Fahrverbot für den Schwerverkehr gilt heute nur eingeschränkt. In 4 Bundesländern dürfen Lastwagen unterwegs sein, um wichtige Waren zu transportieren. Denn weil die Pegelstände in deutschen Flüssen weiter rekordverdächtig niedrig sind und die Binnenschifffahrt lahmgelegt ist, sind die Lieferketten vieler Unternehmen unterbrochen. Anna Farwig mit Einzelheiten.
Abgestimmt haben sich die Länder vorab nicht. Deswegen gilt das aufgehobene Fahrverbot im Saarland und Rheinland-Pfalz bis spätestens Ende September. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erstmal nur für den August. Großraum- und Schwertransporte sind von der Lockerung in allen 4 Fällen ausgenommen. Ob so mehr Lkw auf den Straßen sein werden, ist offen, denn die Speditionen haben nicht automatisch mehr Fahrer. Möglicherweise verteilt sich der Lieferverkehr eher über die ganze Woche. Die Reaktionen auf die aufgehobenen Fahrverbote fallen gemischt aus. Der Industrieverband BDI begrüßt den Schritt. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Lösch sagte der Rheinischen Post, dass die Verlagerung von Gütern auf Schiene und Straße die Auswirkungen des Niedrigwassers in vielen Flüssen abmildern und Wertschöpfungsketten stabilisieren könne. Fehlende Transportkapazitäten würden so aber nicht vollständig aufgefangen. Kritik kommt in Teilen von den Grünen und der Linken. Die Gewerkschaft Verdi bemängelt, dass der Vorstoß zu Lasten der Beschäftigten im Transport- und Logistikgewerbe gehe. Die Branche leide seit Jahren unter Fachkräftemangel und die Ruhezeiten sonntags seien für die Erholung wichtig. Die Verlagerung des Transports von der Binnenschifffahrt auf die Straße wird nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer nur einen Teil der Transportlogistik auffangen können. DIHK-Bereichsleiter Bindig warnte bereits Mitte der Woche, dass Autobahnen ausgelastet seien und die Kosten für die Industrie so noch mehr steigen würden. In Bayern bereiten sich Binnenhäfen darauf vor, Getreide, das wegen Niedrigwassers nicht verschifft werden kann, einzulagern. Möglich ist das in Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau. Der dringend benötigte Regen ist bisher nicht in Sicht.
Der Sommer gibt noch einmal alles. Für heute hat der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarnung herausgegeben, die weite Teile der Bundesrepublik betrifft, auch zahlreiche Regionen im Freistaat. Einzelheiten von Roland Lessig.
Der Hitzealarm gilt ab 11 Uhr und vor allem für den Südwesten und Süden von Deutschland. Betroffen sind demnach Gebiete in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Dort werden Schattentemperaturen um 35 Grad erwartet. Diese Hitzebelastung könne für Menschen gefährlich werden und zu Problemen mit der Gesundheit führen, warnen die Experten. Sie rufen deshalb dazu auf, ausreichend Wasser zu trinken und die Innenräume kühl zu halten. Eine durchgreifende Wetteränderung und Abkühlung ist nach Angaben der Meteorologen erst einmal nicht in Sicht.
Zugverspätungen sollen künftig unangenehme Folgen für das Spitzenpersonal der Deutschen Bahn haben. Bundesverkehrsminister Bilger sagte in einem Interview, es werde sich negativ auf das Einkommen der Bahnmanager auswirken, wenn das staatseigene Unternehmen die Zielvorgaben des Bundes nicht einhalte. Laut ihrem Geschäftsbericht zahlte die Bahn ihren Vorständen 2025 insgesamt knapp 3 Millionen Euro Boni zusätzlich zum Grundgehalt. Wegen der Vielzahl an Verspätungen wurde das von verschiedenen Seiten kritisiert. Dagmar Nuhn berichtet.
Bilger hat der Bild am Sonntag gesagt, wenn die Ziele, die der Bund vorgibt, nicht eingehalten würden, dann müsse das Konsequenzen haben, konkret bei den Bonuszahlungen. Im Moment werden bestimmte Verträge mit dem Staatskonzern neu ausgehandelt, darin sollen dann Gelder an Vorgaben geknüpft werden. Bilger will, dass die Bahn vor allem im Fernverkehr besser wird. Bisher ist vereinbart, dass 70% der Züge pünktlich sein sollen. Im ersten Halbjahr waren es etwa 60%, in den heißen Sommermonaten sogar noch weniger.
Deutschland sei tägliches Ziel hybrider Kriegsführung, so die Einschätzung von Bundesinnenminister Dobrindt. In der Bild am Sonntag bekräftigte er seine Warnungen und kündigte gleichzeitig an, die Forschung zur Drohnenabwehr auszubauen. Unterdessen laufen die Ermittlungen zum Drohnenvorfall auf dem Leipziger Flughafen vom vergangenen Dienstag weiter. Laut US-amerikanischen Medien soll Russland dafür verantwortlich sein. Sven Weingärtner mit Einzelheiten.
Das Wall Street Journal beruft sich dabei auf US-amerikanische Beamte, die Geheimdienstberichte gelesen haben. Der Sender CNN zitiert einen Verteidigungsbeamten damit, die USA seien zu dem Schluss gekommen, dass die Drohne von einem russischen Geheimdienst sei. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sprach von einem hybriden Angriff fremder Mächte. Russland selbst wies jegliche Verantwortung zurück. Am Flughafen Leipzig war diese Woche in der Nähe ukrainischer Transportflugzeuge eine Drohne entdeckt worden. Sie war mit Sprengstoff und Zünder bestückt. Ein Mitarbeiter brachte sie zum Absturz.
Genau 81 Jahre ist es her, dass die US-Luftwaffe über Nagasaki eine Atombombe abwarf, mit verheerenden Folgen. Mehr als 70.000 Menschen in der japanischen Stadt starben sofort oder später an den Folgen. Um 11.02 Uhr Ortszeit, dem Zeitpunkt, als die Bombe Fat Man etwa 500 Meter über der Stadt detonierte, hielt Nagasaki heute inne und gedachte der Opfer. Im Friedenspark der Stadt rief Bürgermeister Shiro Suzuki dazu auf, weltweit atomar abzurüsten. Johannes Edelhoff über das Bemühen der Japaner, die Erinnerung an die Katastrophe wach zu halten.
Der Tag hat eine sehr große Bedeutung. Vor allem natürlich in Nagasaki. Dort gibt es die Zeremonie, die Schweigeminute, die Friedensappelle. Und natürlich hat das nach 81 Jahren auch etwas Ritualisiertes. Jedes Jahr dieselben Bilder, dieselben Mahnungen. Aber gerade wirken diese Mahnungen wieder sehr aktuell. Wir erleben Kriege, offene atomare Drohung, eine neue Aufrüstung, auch in Japan. Und da ist so ein Tag des Innehaltens anders aufgeladen. Es geht nicht nur darum, was 1945 passiert ist, sondern auch um ganz aktuelle Fragen. Kann sowas wieder passieren? Oder was bedeutet das für die aktuelle Aufrüstung in der Welt? Japan tut wirklich viel dafür, dass diese Erinnerung weiterlebt. Gerade an diesen Tagen sieht man viele Schülergruppen. Sie produzieren Zeitungen über das, was damals passiert ist. Sie führen Theaterstücke auf, sie besuchen Museen und die sind sehr gut besucht. In Hiroshima sogar so gut wie nie zuvor. Die Erinnerung wird also nicht einfach verschwinden. Aber die Hibakusha haben dieser abstrakten Gefahr ein persönliches Gesicht gegeben. Wenn dir jemand gegenüber sitzt und erzählt, was er als Kind erlebt hat, ist das natürlich was ganz anderes als ein Text im Museum. Und die Hibakusha sind ja nicht nur Zeitzeugen, die mischen sich auch ein, sie sind eine ganz starke Stimme hier in Japan gegen Atomwaffen und genau diese Stimme, die wird fehlen. Wenn man hier mit Japanern spricht, merkt man schnell, viele sehen schon eine große Bedrohung durch China, durch Nordkoreas Raketen, aber auch durch Russland. Deshalb tragen viele diese Aufrüstung, die es im Land gibt, mit. Bei Atomwaffen ist das aber anders. Eine große Mehrheit will an den drei nicht-nuklearen Prinzipien festhalten. Das bedeutet, keine Atomwaffen besitzen, bauen oder auch nicht ins Land lassen. Die Regierung sagt zwar, sie halte daran fest, gleichzeitig hat der Verteidigungsminister aber erklärt, über die nukleare Frage müsse man ohne Tabus sprechen. Und die Regierung lässt offen, ob diese Grundsätze in der neuen Sicherheitsstrategie unverändert bleiben. Das hat gerade in Hiroshima und Nagasaki viel Empörung ausgelöst. Viele sagen dort, ihr könnt nicht jedes Jahr an die Opfer erinnern und gleichzeitig dieses Tabu aufweichen.
Der Christopher Street Day in Nürnberg ist mit einem Teilnehmerrekord zu Ende gegangen. Laut Polizei waren gestern mehr als 20.000 Menschen am Demonstrationszug durch die Stadt beteiligt. Unter ihnen auch der CSU-Landtagsabgeordnete Karl Freller. Im Gespräch mit BR24 betonte er, wie wichtig solche Veranstaltungen für das gesellschaftliche Miteinander seien, gerade im Hinblick auf den tödlichen Anschlag auf den CSD in Berlin.
Also ich war letztes Jahr auch, weil ich der Überzeugung bin, dass eine solche Demonstration für Toleranz einer Stadt sehr gut tut. Und gerade die schlimmen Ereignisse in Berlin, der Tod dieser Frau, der uns alle sehr betroffen macht, zeigt, dass leider noch sehr, sehr viel Hass in unserem Land ist gegenüber Homosexuellen und Andersdenkenden. Da meine ich, sind diese Christopher Street Days schon wichtig, um für Friede, für Freiheit, für Toleranz, für ein Miteinander zu werben. Wenn ich mir vorstelle, dass vor 90 Jahren auf den gleichen Straßen braune Kohorten mordend und brandschatzend durchgelaufen sind und jetzt junge Menschen miteinander friedlich feiern und fröhlich feiern, dann ist das in meinen Augen der echte Fortschritt der Menschheit.
So der CSU-Landtagsabgeordnete Karl Freller beim Christopher Street Day in Nürnberg, der gestern mit einem Teilnehmerrekord zu Ende ging. Tödlicher Verkehrsunfall in Schwaben. Bei Oettingen im Landkreis Donau-Ries sind gestern Abend zwei Menschen in einem Kleintransporter verunglückt. Laut Polizei kam der 54-jährige Fahrer zunächst aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Danach schleuderte das Fahrzeug nach rechts und fuhr frontal gegen einen Baum. Der Fahrer und seine 75-jährige Begleiterin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und starben noch an der Unfallstelle. Einen Tag läuft sie schon, die Allgäuer Festwoche. Rund 150.000 Besucher werden in Kempten erwartet, auf der größten Wirtschafts- und Verbrauchermesse der Region. Doch in letzter Zeit hat es auch einige Kritik gegeben. Denn im vergangenen Jahr fuhr die Festwoche ein Defizit von 1,4 Millionen Euro ein. Für den Haushalt der Stadt eine zusätzliche Belastung in ohnehin schwierigen Zeiten. Deshalb werden nun Veränderungen diskutiert, wie etwa höhere Eintrittspreise. Katharina Reichardt berichtet.
Die Allgäuer Festwoche in Kempten ist eine Art Investition in die Gesellschaft, in den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Trotzdem stellt sich die Frage, wo wie viel Geld eingespart werden kann, beziehungsweise wie die Festwoche wirtschaftlicher gemacht werden kann, ohne zum Beispiel das Eintrittsgeld zu erhöhen. Das ist der Festwochenchefin Michaela Waldmann wichtig. Rückendeckung bekommt sie vom neuen Kemptener Oberbürgermeister Christian Schoch.
Die Allgäuer Festwoche an sich sollten wir nicht immer in Frage stellen. Also können Dinge auch schlecht reden. Vollkommen klar ist, dass wir in Haushaltslagen, wo wir auf Geld achten müssen, auch bei der Festwoche überlegen müssen, was ändern wir da, dass das Defizit geringer ist. Also ganz ohne wird es nicht gehen.
Gedankenspiele, zumindest beim Oberbürgermeister.
Müssen wir über die Salzstraße hinausgehen? Ich stelle Fragen, die da heißt, müssen wir eine Infrastruktur schaffen, wo wir Eintrittsgelder nehmen, um die gesamte Festwoche herum? Ja, also einzäunen etc. Oder ob wir es freier gestalten, kleiner? Wie kann eine Wirtschaftsmesse heutzutage im Jahr 2027, wie kann die denn ausschauen?
Im Raum stehen auch Vorschläge wie Sponsoring und Partnerschaften einzuführen. Aber der Erfolg der Festwoche hängt auch von vielen anderen Faktoren ab. Und die sind kaum zu planen. Das Wetter zum Beispiel. Ist es zu heiß, kommen die Leute nicht. Regnet es, kommen die Leute auch nicht. Öffnen wir den Blick, dann sieht die Lage positiver aus. Eine Studie der Hochschule Kempten kommt zu dem Schluss, dass die Festwoche einen Effekt von etwa 19 Millionen Euro für die Region hat. Generiert vor allem durch die Ausgaben der Besucher. Nicht mit eingerechnet ist da der wirtschaftliche Nutzen für die ausstellenden Betriebe. Ich habe bei der IHK Schwaben und bei der Handwerkskammer nachgefragt. Beide sind sich einig, die Festwoche bringt den regionalen Firmen viel. Oft entstehen neue Geschäftsbeziehungen, aber auch konkrete Aufträge. Viele erst nach der Festwoche, weil sich die Leute vor Ort Inspiration und Information geholt haben und später dann in die Umsetzung gehen. Auch in Sachen Nachwuchswerbung profitieren die Betriebe von der Festwoche. Für die Handwerkskammer ist sie deshalb, Zitat, unbezahlbar.
Fußballfans in Nürnberg und Fürth können es kaum erwarten. Die Teams der zweiten Bundesliga starten in die neue Saison. Nach dem Fastabstieg Ende Mai hoffen die Fürther auf eine sorgenfreie Spielzeit und wollen beim Erstliga-Absteiger St. Pauli heute Nachmittag die Weichen dafür stellen. Die Nürnberger spielen zu Hause gegen Dynamo Dresden und wollen gleich zeigen, dass sie in der Tabelle vorn mitmischen können. Maxi Albrecht über die Ausgangslage.
Wer sich in den letzten Tagen durch die sozialen Medien geklickt hat, dürfte kaum an ihnen vorbeigekommen sein. Die Prognosen für die neue Zweitligasaison. Unzählige Experten gaben ihre Tipps ab, wer am Ende wo in der Tabelle landen wird. Aus fränkischer Sicht auffällig, während das Kleeblatt von vielen als Abstiegskandidat gehandelt wird, hat der ein oder andere den Club tatsächlich als Aufsteiger auf dem Zettel. Trainer Miroslav Klose selbst will nicht vom Aufstieg sprechen, weiß aber auch, dass es in der Mannschaft durchaus Thema ist.
Ja, ich glaube, von dem ein oder anderen Spieler hat man ja schon im Interview das ein oder andere auch gehört, ne? Dass die halt schon nach vorne und nach oben schauen. Und ich bin unheimlich glücklich, dass die Jungs das selbst in die Hand nehmen, ja, und gewisse Saisonziele miteinander formulieren. Ne?
Klose spürt die Euphorie nicht nur in seiner Mannschaft, sondern auch im Umfeld. Und genau das will er schon im Heimspiel gegen Dresden als großen Pluspunkt nutzen und mit den Fans zu einer Einheit werden. Eine Einheit musste in den letzten Wochen auch sein Trainerkollege aus Fürth formen. Heiko Vogel hat in der Vorbereitung alles daran gesetzt, seinen rundum erneuerten Kader so gut wie möglich aufeinander abzustimmen und ist ziemlich optimistisch, dass ihm das gut gelungen ist.
Grundsätzlich wird man am Wochenende 100% Mannschaft sehen, ja, weil das sind die Jungs, die auf dem Platz stehen, die müssen es dann richten. Ich versuche den Jungs mit meinem Trainerteam zusammen immer ein gutes Gefühl zu geben für das Spiel. Insofern geht es eigentlich gar nicht um meine 100%, die da drin stecken, sondern ich hoffe, dass die Jungs bereit sind, 100% zu geben.
Auch wenn die Aufgabe zu Saisonstart Auswärtsspiel auf St. Pauli schwieriger kaum sein könnte, das Kleeblatt ist selbstbewusst genug, um die Experten eines Besseren zu belehren.
Ein weiteres Highlight für Radsportfans. Heute Nachmittag startet die 9. und letzte Etappe bei der Tour de France der Frauen. Die 99,2 Kilometer werden den Radsportlerinnen noch einmal Höchstleistungen abverlangen. Matteo Genest schön über die Teilnehmerfelder.
Das Finale steht an und Demi Wollering ist nach der vorletzten Etappe dieser 5. Tour de France der Frauen gestern die Gejagte. Doch der Vorsprung auf ihre ärgste Verfolgerin Kasia Nivjadoma ist denkbar knapp. Wollering konnte gestern durch ihren Solosieg aus einem 15-Sekunden-Rückstand einen 8-Sekunden-Vorsprung im Gesamtklassement machen. Jetzt warten alle auf den Showdown im Rennen um den Gesamtsieg, aufgebaut wie ein Hollywood-Blockbuster. Die Schlussetappe, das Grand Finale, führt über 4 Runden durch Nizza und über den steilen, schweren Col d'Aise. Nach 99 Kilometern wird dann die Promenade des Anglais an der Côte d'Azur zur malerischen Bühne für die Gesamtsiegerin der Tour de France der Frauen 2026.